findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Ich freue mich, es ist wieder Lunchbox-Zeit und ich habe heute einen Chefredakteur mit im Gespräch, nämlich Philipp Kessler, Chefredakteur der Offenbach Post. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist und lass uns doch wie gewohnt reinstarten, nämlich welche drei Hashtags würden dich persönlich am besten beschreiben?
Ja, guten Morgen, liebe Nina, vielen Dank für die Einladung erstmal. Guten Morgen an alle, die uns sehen und hören. Wir sprechen heute über meine drei Hashtags. Die sind einerseits Lokaljournalismus, denn das ist es, was ich Tag für Tag seit fast 20 Jahren mache. Der andere Hashtag, der mir wichtig ist, ist Taunusliebe, denn ich wohne und lebe im Taunus seit einigen Jahren und liebe es tatsächlich, hier zu leben. Und der dritte Hashtag ist Empathie, denn das ist was, was mir in unserer Gesellschaft zunehmend zu kurz kommt und was ich selbst sowohl im Job als auch im Privaten manchmal vermisse.
Spannende Hashtags und lass uns doch vielleicht mit dem ersten mit einsteigen. Taunusliebe, hast du da schon immer gewohnt oder bist du da irgendwann hingezogen in den Taunus, weil du gesagt hast, du willst da unbedingt hin?
Naja, es war eher sozusagen eine Notwendigkeit. Also ich komme gebürtig aus Gießen, bin im Gießener Umland zwischen Gießen und Marburg in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Meine Frau, damals noch Freundin, kommt aus Großen Buseck, auch im Kreis Gießen. Wir sind in Gießen gemeinsam zur Schule gegangen, haben uns da kennengelernt und nach dem Studium auch oder während des Studiums in Gießen gelebt, zusammen schon. Und dann hat sie ihren ersten Job, bei dem sie heute noch arbeitet, das 10 Jahre Treue zum Arbeitgeber, hat sie in Taunusstein bekommen. Und das war von Gießen einfach viel zu weit zum Pendeln. Und weil ich damals schon in Gießen und in Bad Nauheim im Wechsel gearbeitet habe, haben wir uns was gesucht, was irgendwie fahrtechnisch in der Mitte war. Und dann sind wir in den wundervollen Stadtteil Merzhausen, das gehört zu Usingen, gezogen, haben am Waldrand gelebt, ganz idyllisch und haben den Taunus kennen und lieben gelernt, der einfach eine super Kombination ist aus viel Natur, viel Wald, viele Berge. Man kann wandern, Fahrrad fahren, einfach rausgehen schnell. Und sich mal irgendwie ein paar Minuten Ruhe gönnen. Und andererseits hat man eine super Infrastruktur, man ist gut angebunden, man ist schnell in Frankfurt, schnell in Gießen bei unserer Familie. Also von daher, genau, ist das für uns der Place to be. Und vor ein paar Jahren sind wir dann nach Wehrheim gezogen, haben uns hier ein kleines Reihenhäuschen gekauft und das von Grund auf renoviert. Und das ist jetzt sozusagen unsere Homebase.
Ruhe, das ist wahrscheinlich auch das, was man gerne zwischendurch auch mal hat, denn Journalismus ist ja alles andere als Ruhe, sondern hat ja ganz schön viel Dynamik und wahrscheinlich auch Veränderungen mitgebracht. Wann hast du eigentlich so den ersten Moment gehabt, dass du gesagt hast, ich will Journalist werden?
Tja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, glaube ich. Ich bin ja sehr, sehr, also einerseits gewöhnlich, andererseits aber auch ungewöhnlich in den Journalismus gekommen. Und zwar in der 8. Klasse mussten wir ein Betriebspraktikum machen. Ganz klassisch, 2 Wochen und so weiter. So, und ich fand schon immer Polizei cool und wollte gerne zur Polizei. Und die haben gesagt, du musst 16 sein mindestens, um bei uns ein Praktikum zu machen. So, dann war das Zweite. Ich habe für mein Leben gerne, heute komme ich leider nicht mehr so oft dazu, aber früher habe ich für mein Leben gerne gelesen. Ganz, ganz viel. Und dann wollte ich, habe ich gedacht, Mensch, lesen, Bücher, das ist doch genau dein Ding, machst ein Praktikum in der Buchhandlung. Das hat aber auch nicht geklappt und ich habe während der Zeit Fußball gespielt und habe auch schon immer die Spielberichte für unsere Mannschaft geschrieben, für unser Gemeindeblättchen sozusagen. Die musste man immer bis montags morgens um 10 in die Redaktion geschickt haben. Das habe ich montags morgens beim Frühstücken gemacht, habe ich meine Berichte auf dem Laptop geschrieben, meine Mutter hat die nochmal Korrektur gelesen und dann habe ich die weggeschickt. So, und dann sagte meine Mutter oder mein Vater, ich weiß gar nicht mehr genau, also jemand von meinen Eltern sagte mir, Mensch, du schreibst doch die Berichte, dann probierst du einfach mal bei der Zeitung. Und das habe ich gemacht und dann war ich 2 Wochen in der Sportredaktion von der Gießener Allgemeinen Zeitung, weil das unsere Heimatzeitung war. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und mein Chef damals, der heute noch Sportchef in Gießen ist, hat gesagt, Mensch, du hast irgendwie ein Talent, du hast eine schnelle Auffassungsgabe, du kannst irgendwie ganz gut schreiben. Ich rufe dich, gib mir mal deine Telefonnummer und wenn es Arbeit gibt, rufe ich dich an. So, und damals gab es auch noch nicht so viele Handys, also das war noch die Festnetznummer. Und irgendwie 2, 3 Wochen später klingelte das Telefon. Meine Mutter ist natürlich rangegangen, weil Festnetz. Und ja, mein Chef war dran und hat gesagt, Mensch, hier, uns fehlt am Sonntag einer, kannst du nicht nach Gießen kommen und arbeiten? Und dann hat mich, weil wir wirklich im allerletzten Dorf des Kreises gewohnt haben und sonntags war die Busverbindung wirklich schwierig, hat mein Vater mich tatsächlich nach Gießen gefahren. Ich habe dann Sonntagsdienst gemacht und dann hat er mich abends wieder abgeholt. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich gesagt habe, das war so cool, das will ich einfach immer machen. Also dieser Sonntagsredaktionsdienst mit den Kollegen da zusammen aktuell was machen. Und ich meine, ich habe damals die B-Liga gemacht, ne? Das war jetzt journalistisch vielleicht auch nicht das Allergrößte, aber für mich war es in dem Moment das Größte, weil man sofort sieht, was man gemacht hat. Man hat ein Ergebnis, man hat am nächsten Tag ein direktes Feedback von den Lesern, von den Kollegen. Und ja, und es ist einfach eine unheimlich spannende Atmosphäre in so einer Spätdienst- oder Sonntagsdienstsituation. So zu arbeiten, ne? Weil man natürlich auch den Druck hat, irgendwann fertig werden zu müssen.
Kann ich mir total gut vorstellen und auch das Bild, das du irgendwie jetzt so gezeichnet hast, ist ja schon sehr spannend und auch ungewöhnlich, weil wenn man ja gerade so jung ist und dann irgendwie auch mit Verantwortung plötzlich kriegt und übernehmen darf und damit auch Wirksamkeit spürt, verändert das ja tatsächlich auch so ein Stück weit. Und eindrücklich finde ich tatsächlich, es gibt ja viele Jugendliche auch, die Journalismus schon auch gut finden, aber dann natürlich irgendwie so zu den großen Playern irgendwie gleich tendieren, irgendwie zur Zeit oder zum Handelsblatt oder zur FAZ. Warum Lokaljournalismus, also von Anfang an? Also warum war das was, wo du gesagt hast, das prägt mich, das finde ich total cool und da will ich auch bleiben. Denn das, was ihr sozusagen da auch bei der Offenbach Post jetzt habt, ist ja tatsächlich auch ganz viel lokal. Warum ist das so relevant für dich?
Also ich sag mal, als junger Mensch ist es natürlich, war es natürlich erstmal so, dass es naheliegend war, es war irgendwie um die Ecke, es war gut zu erreichen. Ich habe nicht die Welt verdient, aber ich habe mir meine Schulzeit, mein Studium damit gut finanzieren können. Und das ist auch was, was ich sozusagen, wenn ich in Schulen bin oder bei Studenten an Unis oder so, immer wieder sage. Klar kann man davon träumen, irgendwann Auslandskorrespondent vom Spiegel zu sein oder von der FAZ oder sonst irgendwas, aber die wenigsten fangen da an, ne? Sondern der Lokaljournalismus, das ist häufig die Basis. Es ist die Basis deshalb, weil man, wie du richtig sagst, Verantwortung übernimmt, ne? Also ich habe dann relativ kurz nach meinen ersten Artikeln, habe ich dann wirklich die Klasse komplett übernommen. Das hieß dann, also ich musste mich darum kümmern, dass jeden Freitag eine Vorschau im Blatt war, dass wir sonntags alle Spiele eintelefoniert waren, dass die montags da waren, dass die Sonntagabend bis zu einer gewissen Uhrzeit ja bei der Redaktion waren und dass ich sozusagen auch für die Kolleginnen und Kollegen wusste, welche Spiele sind unter der Woche, wer ist da der Ansprechpartner und ja, wie kriegen wir das irgendwie ins Blatt, ne? So, also das heißt, das ist wirklich Verantwortung und die kriegt man bei lokalen Blättern viel, viel eher, weil die natürlich nicht so einen riesen Redaktionsapparat mit so vielen verschiedenen Ebenen dazwischen haben, ne? Also nehmen wir jetzt auch mal die Offenbach Post. Bei uns gibt es Redakteure, dann haben wir 4 Redaktionsleiter und ihre Stellvertreter und dann komme ich als Chefredakteur. Punkt. Das war's. Also das heißt, es ist überhaupt kein Ding, mit dem Chefredakteur mal einen Text durchzugehen. Es ist überhaupt kein Ding, alleine einen Text zu schreiben, alleine auf einen Termin zu gehen oder sonst irgendwas. Und es ist auch kein Ding, das war dann in meinem Volontariat in Gießen auch so, Da haben wir gerade angefangen, die Online-Redaktion aufzubauen. Das war ein Redakteur und ein Volontär. In dem Fall dann gerade ich. Und wenn der Redakteur nicht da war, war der Volontär, nämlich ich, bei den Ressortleiterrunden dabei. Weil irgendeiner musste ja online machen. Und diese flachen Hierarchien sind was unheimlich lehrreich ist, weil ich natürlich sofort mit den Ebenen in Verbindung komme, in denen die Entscheidung getroffen werde. Und das kann ich mir, da bin ich A, erstmal Mitglied, was mitreden kann. Das ist ja schon mal sehr empowernd sozusagen. Und andererseits lerne ich auch ganz, ganz viel darüber, wie andere Menschen, Führungskräfte auch, sich da bewegen. Und ich glaube, da habe ich für mich sehr viel mitgenommen, was ich sozusagen, wo ich sage, heute sage, so und so willst du es machen und so willst du es auch nicht machen als Chef.
Das hat ja auch eine ganze Menge mit Vertrauen und Zutrauen tatsächlich tun, dass man gehabt hat in dich, in der Zeit, dich da reinzulassen. Das kann man sagen, ja, da fehlen vielleicht Leute, aber trotzdem ist es ja schon eine gewisse Art von Verantwortung und auch Vertrauen, was da sozusagen dir entgegengebracht wurde. Wäre das heute jetzt genauso, wenn da jetzt jemand um die Ecke kommen würde und würde sagen, bei der Offenbach Post, ich würde da gerne mit reinschnuppern, würde da gerne was tun. Hätte der heute auch so die Möglichkeiten, weil du das selber so erlebt hast, oder gibt es da immer noch heute ein bisschen mehr Hürden?
Nö, also ich glaube eher, dass die Hürden weniger werden sogar, ne? Also der Journalismus, klar, sucht ja schon auch Leute. Er sucht gute Leute, junge Leute, und er sucht Leute, die ein gewisses Engagement mitbringen, eine gewisse Offenheit und auch eine gewisse Leidenschaft dafür, ne? Also ich muss einfach richtig Bock haben, so, ne? Und wenn ich das habe, dann stehen mir eigentlich alle Türen offen. Also ich kann vielleicht aus jüngerer Vergangenheit 2, 3 Beispiele bringen. Ich habe jemanden, der jetzt gerade erst vor einer Woche angefangen hat mit seinem Volontariat, das ist eine junge Frau aus Offenbach, die mir einfach unvermittelt, ohne dass wir uns kannten, eines Tages eine Mail geschrieben hat. Und da stand drin, hey, ich bin die und die, ich komme aus Offenbach, ich mache gerade ein Praktikum in München, und in dem Praktikum habe ich jetzt, also ich habe abends hier in München in meiner WG, habe ich mir die Haftbefehl-Doku angeguckt auf Netflix, die ja sehr populär war. Und ich bin in Offenbach aufgewachsen und Haftbefehl auch, und wir sind nicht so viele Jahre auseinander, und ich habe mir mal meine Gedanken drüber gemacht und habe mal ein Essay geschrieben. Könnt ihr ja mal drauf gucken, wie ihr das so findet, und wenn ihr es cool findet, könnt ihr es auch veröffentlichen. So, ne? Also das war so, wir kannten uns gar nicht, das war einfach von ihr ein Impuls, und der Essay war viel zu lang, den haben wir dann auch ein paar Mal gekürzt, aber die Idee, den Essay zu schreiben, und der Ansatz, der war brillant. So, und dann haben wir den auch tatsächlich veröffentlicht, nachdem wir uns den zusammen bearbeitet haben. Und als die Kollegin dann aus München von ihrem Praktikum bei einem großen Verlagshaus zurück war, habe ich sie eingeladen, und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, und dann habe ich sie gefragt, Mensch, du kannst irgendwie schreiben, du kommst hier aus der Region, du scheinst irgendwie Bock auf Schreiben zu haben, sonst hättest du das ja nicht gemacht, willst du nicht mal ein paar Wochen hier mitmachen? Und dann hat sie, ja klar, kann ich machen, so, ich weiß ja selber noch, und die war so mit dem Studium fertig und wusste jetzt noch nicht so richtig, wohin mit sich. Und nach 3, 4 Wochen habe ich zu dir gesagt, hier, weißt du was, fang doch einfach als Volo bei uns an, ne? Und dann hat sie irgendwie 2, 3 Tage drüber nachgedacht, und jetzt, dann hat sie unterschrieben, ne? Also das heißt, so schnell kann es gehen. Und jetzt als Volontärin ist natürlich eine Ausbildung, klar, aber sie ist trotzdem jetzt ein vollständiges Redaktionsmitglied, ne? Und wenn sie jetzt eine Idee hat, dann ist die genauso viel wert wie die Idee von jemand anderem.
Spannend, also wie es gehen kann. Also Aufruf da, vielleicht doch einfach mutiger sein und auch machen und versuchen. Und dann tut sich was.
Genau, also das ist sowieso was ich wirklich sagen kann. Ne? Machen ist wie wollen, nur krasser. Dieser Spruch, den kennt man ja, der auf den ersten Blick lacht man so ein bisschen drüber, aber es ist tatsächlich so. Also auch ich habe ja im Grunde genommen in der achten Klasse keine mordsjournalistische Ausbildung gehabt, ne? Sondern ich habe einfach angefangen und habe es gemacht, so wie ich gedacht habe. Und wenn ich eine Frage habe, habe ich halt gefragt. Und dann habe ich natürlich auch Feedback von den Kollegen gekriegt. Da bin ich sehr vielen auch dankbar. Und habe das aber in Teilen auch eingefordert, wenn es eben nicht kam, wo ich gesagt habe, hier kann mir nochmal einer sagen, wie fandet ihr jetzt den Text? Was war da gut, was war schlecht? Und habe natürlich auch immer wieder verglichen, welchen Text habe ich hingeschickt, welcher Text, wie ist er veröffentlicht worden, ne? Also was haben die Kollegen auch vielleicht verändert? Und das gehört natürlich auch dazu. Und man macht natürlich auch mal Fehler, klarer Fall. Aber Also es gibt ja viele Studiengänge, die sich mit Journalismus beschäftigen und Seminare und kreatives Schreiben an den Unis und all diese Dinge. Das kann man alles machen. Ich will das gar nicht schlecht reden, aber am Ende zählt es auf dem Platz, ne? Also ich kann nicht nur trainieren, sondern irgendwann muss ich mal auch mal auf den Platz gehen. Und das ist halt häufig und ganz einfach die Lokalzeitung vor Ort, wo ich hingehen kann, wo ich sagen kann, hey, ich mache das und das. Ich würde gerne bei euch mitmachen. Was sind die Voraussetzungen? Ich habe die und die Ideen, habt ihr da auch Bock drauf und so weiter, ne? Und das ist häufig viel, viel einfacher, da reinzukommen, als wenn ich jetzt im Spiegel eine Mail schreibe und sage, kann ich bei euch mitmachen?
Ja. Jetzt bist du ja da schon lange drin in dem Geschäft und jetzt auch relativ jung, auch für dich als Chefredakteur tatsächlich. Das ist ja auch schon außergewöhnlich und schreibst ja eigentlich dann schon über 20 Jahre. Artikel, was ja schon eine irre lange Zeit ist. Und wenn du jetzt mal da drauf guckst, was hat sich tatsächlich in den 10 bis 15 Jahren oder auch 20 Jahren im Journalismus so verändert, von dem, wie du angefangen hast, zu heute? Was gibt es da so ein, zwei, drei Punkte, wo du sagst, das ist total auffallend, dass das gar nicht mehr so ist?
Ja, das sind schon große Veränderungen, ne? Also zum einen ist es natürlich so, das ist alles rund um das Thema Digitalisierung, ne? Als ich wirklich vor 20 Jahren angefangen habe, ja, das war 2006, ja, das Internet gab es auch schon, aber es war ganz anders. Es gab noch kein iPhone, also das Smartphone war noch nicht erfunden, das kam ein Jahr später und wenn, dann hat es auch noch nicht sofort jeder gehabt, ne? So mobiles Internet und sowas, ne? Das heißt also, die Tageszeitung war schon noch wesentlich wichtiger als Informationsquelle. Ne? Das kann man einfach sagen, die Auflagen waren natürlich auch höher und so weiter, ne? Also das ist so. Ein anderer Punkt ist, die Menschen waren auch weniger, wie soll ich das sagen, weniger scheu im Umgang mit Journalisten allgemein. Ich will das jetzt gar nicht auf Tageszeitungsjournalisten begrenzen, ne, sondern es war so, also in der Regel hat man sich gefreut, wenn ein Journalist vorbeigekommen ist und sich für einen interessiert hat und man irgendwie was seine Geschichte erzählen konnte, da wurde noch ein Foto gemacht und dann war es gut, ne? Heute ist das sehr, sehr viel mit so, ja, Vorurteilen ist vielleicht das falsche Wort, aber so mit Ängsten behaftet, dass man sagt, jetzt positioniere ich mich so in der Öffentlichkeit und dann ist das vielleicht auch auf Social Media und vielleicht mit Foto und na, also da sind schon auch viele Ängste, weil man natürlich merkt, dass das Internet und Social Media eben nicht nur ein Heilsbringer war, sondern eben auch Schattenseiten hat. Und vor denen haben die Menschen inzwischen durchaus Respekt. Na, das merkt man schon auch. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Verlage, und da will ich uns überhaupt nicht ausnehmen, es auch eine ganze Zeit lang verpasst haben, sich um jüngere Lesergruppen zu bemühen. Und mit jüngere Lesergruppen meine ich Lesergruppen 50 und jünger, also ich mitnichten irgendwie 15 bis 20, sondern wirklich 50 und jünger. Das Geschäftsmodell hat bis dahin sehr, sehr gut funktioniert, aber heute funktioniert es eben so nicht mehr, weil die Menschen A, viel mobiler geworden sind durch für Jobs und andere Dinge, ne? Also man bleibt nicht mehr zu großen Teilen in seiner Heimat leben und abonniert dann die Lokalzeitung, wenn man sich eine eigene Immobilie finanziert oder in eine Wohnung zieht oder so. Oder übernimmt vielleicht das Abo, wenn die Eltern mal nicht mehr sind oder sowas, ne? Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Und das andere ist auch, dass natürlich so diese Kostenlos-Mentalität aus dem Internet, auch das haben die Verlage verpasst, da von vornherein Riegel davor zu schieben, ne? Also gibt ja durchaus diese Zitate, wer auch immer sie gesagt haben soll, ne? Das Internet setzt sich nicht durch oder das ist nur ein Zeitgeist oder so irgendwas, ne? Da hat sich der eine oder andere böse getäuscht. Und die Tatsache, dass man sehr, sehr viele Jahre Content kostenlos zur Verfügung gestellt hat, hilft den Verlagen jetzt überhaupt nicht, ne? Weil sie jetzt, wenn sie dafür Geld verlangen, die Schwierigkeit haben, dass sie im Grunde genommen mit viel weniger finanzieller und menschlicher Ausstattung, die sie vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren noch hatten, trotzdem klar machen müssen, warum ihr Produkt das Bessere ist im Vergleich zu irgendwas Kostenlosen. Und sei es die Pressemitteilung von der Kommune. Und das ist schwer. Und da kämpfen wir heute für.
Jetzt ist ja auch durch Social Media und Co. die Geschwindigkeit und die Dynamik einfach eine völlig andere geworden. Und auch dieses Thema Einordnung. Jetzt sagst du ja schon, ja, es gibt da eine Pressemeldung, da schreibt dann sozusagen jemand was, aber auch da gibt es ja nicht eine richtige Einordnung über die Pressemeldung, sondern da sagt jemand, wie er das sozusagen selber sieht oder warum das gut ist. Journalismus hat ja schon so eine Aufgabe, auch Dinge mit einzuordnen. Wie hat sich aber dieses Einordnen eigentlich verändert durch diese Geschwindigkeit?
Das ist eine große Gefahr. Also die Gefahr durch sozusagen den Drang nach mehr Geschwindigkeit eigentlich nicht mehr richtig einzuordnen, nicht mehr richtig nachzufragen, nicht nochmal einen Tag oder eine Stunde zu überlegen, die ist real. Ich habe das Gefühl, dass diese Geschwindigkeit jetzt ein bisschen rausgeht wieder. Ne? Also es war ja mal eine Zeit lang, wo hieß Online First, Online First, Online First. Ne? Also wo die Online-Redaktionen dieser Republik getriebene waren von irgendwelchen Ticker-Meldungen und wie auch immer. Ne? Jeder Unfall musste 3 Minuten später sofort online sein. Am besten noch mit Bild von irgendeinem Leserreporter, der gerade davor steht. Furchtbar. Also gewisse Dinge, Polizei, Unfälle, wie auch immer, S-Bahn-Ausfälle kann man sicherlich noch aktuell machen. Gibt es heute aber auch ehrlicherweise genug andere Wege, um sich darüber zu informieren. Aber dieser in Anführungszeichen langsame Journalismus, der ist ja der, der sowohl uns Geld kostet und Zeit, aber auch der es wert ist, gelesen zu werden. Ne? Also zu sagen, hier ist ein Thema, das hat eine gesellschaftliche Relevanz und ich erkläre dir jetzt auch umfassend, warum. Oder hier ist ein neues Phänomen, ich habe mal aufgeschrieben, was es damit auf sich hat, wie man damit umgeht. Ne? Also so ein Service-Charakter dann als Artikel. Ne? Solche Dinge, die sind eigentlich die wertvoll sind, weil alles andere ist, sage ich mal, so ein Grundrauschen. Ja, das machen wir auch noch in Teilen, ne? Aber die Zeiten, in denen wir jeden Blechschaden und jeden abgefahrenen Spiegel sofort online gestellt haben und jede Schlägerei vor einer Kneipe, die sind wirklich rum.
Wenn du dir es anguckst, du hast ja am Anfang gesagt, ja, es ist mit den Zielgruppen und da gar nicht mal nur die Jungen, aber es hat sich ja tatsächlich auch in Sachen Vertrauen in Medien sehr, sehr viel verändert. Gibt es für dich selber so einen Schnittpunkt oder so einen Wendepunkt, wo du das erste Mal wahrgenommen hast, dass tatsächlich draußen Menschen Medien nicht mehr in der Form vertrauen, wie das vielleicht vorher einfach klassisch der Fall war?
Das ist jetzt wahrscheinlich eine Klassiker-Antwort, aber tatsächlich rund um Corona. Das war, glaube ich, für einige in der Gesellschaft ein Wendepunkt. Gleichwohl das auch aus meiner Sicht eine sehr, sehr laute Minderheit ist und die Mehrheit dann doch schweigend war und ist. Ne? Also das ist ja immer das, was man auch ein bisschen, wo man ein bisschen aufpassen muss. Auch nehmen wir jetzt mal Hashtags, die trenden auf X oder irgendwelche Trends auf Instagram oder sowas, ne, wo man heutzutage sehr aufpassen muss, ist das jetzt wirklich ein Trend oder ist das nicht irgendwie eine Kampagne, die von irgendwelchen russischen Trollfabriken, nordkoreanischen Bots oder irgendwelchen KI-generierten Müll aus sonst woher angefeuert werden. Ne? Also sind das wirklich echte Menschen, die alle sich zusammenrotten und derselben Meinung sind? Antwort in aller Regel nein. Ne? Also das sehen wir, ja, das sehen wir dann, wenn zu irgendwelchen Demonstrationen aufgerufen wird, ne, und keiner hingeht, wo man einfach sieht, ja, ne, ein Bot kann da halt nicht hingehen. Und nichtsdestotrotz haben wir als Gesellschaft in Corona ein paar Prozentpunkte verloren an Menschen einfach, die, und bei 84 Millionen Einwohnern sind es nicht wenige Leute, die das Vertrauen in den Staat und ein Stück weit auch in die Medien verloren haben und die dann so à la Donald Trump mäßig auf alternative Fakten setzen und so weiter. Und das ist ja mitunter nicht ungefährlich, ne? Weil das so ein, ne, da kommen wir in diese Filterblasen und dann kommen wir ja in so sektenähnliche Zustände, die sehr, sehr gefährlich sind, auch insgesamt. Nichtsdestotrotz wissen wir ja durch Medienstudien, dass Lokalzeitungen nach wie vor das höchste Vertrauen aller Medien genießen. Also der, wir haben auch ein paar Prozentpunkte verloren, aber längst nicht im selben Umfang wie soziale Medien, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der auch gelitten hat, und auch teilweise wie private Medien, ne, sondern die Lokalzeitungen sind schon die, denen man in der Regel vertraut, weil man weiß, dass die auch vor Ort sind, dass die in irgendeiner Form in der Nähe sind, da sind und eben in dem Gebiet, wo sie verbreitet sind, eben auch ihre Geschäfte machen.
Philipp, wenn du jetzt gerade das so sagst, warum ist dann Lokaljournalismus auch wirklich essentiell und ein besonderer Teil der Demokratie heute?
Naja, weil ich sehr dran glaube, dass Demokratie von unten entsteht. Also Was ist in der Demokratie wichtig? In der Demokratie ist wichtig, dass die Menschen, die Bürger, das Gefühl haben, dass sich durch ihre Entscheidung, sprich die Wahl, etwas verändert. So. Und jetzt ist es natürlich sehr, sehr schwierig zu sagen, wenn ich mein Kreuz bei der Partei oder bei der anderen Partei mache und dann ändert sich sofort die komplette Politik in Berlin. Das ist sehr unwahrscheinlich, zumal ja alle anderen auch wahlberechtigt sind. Ne? So. Je weniger Menschen insgesamt wahlberechtigt sind, desto wichtiger wird meine Stimme. Und das ist natürlich in kleineren Einheiten immer mehr der Fall als in größeren. So, und wenn ich jetzt hier auf Wehrheim gucke, wir haben irgendwie knapp 10.000 Einwohner. Jedes Dorf, jeder Ortsteil hat noch einen eigenen Ortsbeirat. Wir haben eine Gemeindevertretersitzung, die haben Ausschüsse gebildet. Wir haben einen Bürgermeister, den wir direkt wählen können. Also das heißt, da haben wir auf jeden Fall die Wahl. Das sind auch alles Menschen, die irgendwie zugänglich sind, die man kennt, weil sie halt hier leben natürlich auch, sonst dürften sie ja nicht gewählt werden. Und ich glaube, dass man hier mit seinen Sorgen schon ernst genommen wird, wenn man da hingeht. Das Problem ist nur jetzt, wenn ich das nicht mache und es kein lokaljournalistisches Medium gibt, was das stellvertretend für mich macht, also was in die Ausschusssitzungen geht, in die Gemeindevertretungssitzung geht und darüber berichtet und das dann auch einordnet, also sagt, die Abgeordneten haben diese und jene Entscheidung getroffen, die Argumentation war so und so und das hat folgende Konsequenzen, finanziell oder wie auch immer, dann verliere ich natürlich komplett die Selbstwirksamkeit. Und dann verliere ich auch den Bezug zur Demokratie. Und das ist aus meiner Sicht brandgefährlich, weil dann und das sehen wir leider bei den niedrigen Wahlbeteiligungen bei den Kommunalwahlen. Ne? Also paradoxerweise sind ja die Wahlbeteiligungen bei den Kommunalwahlen niedriger als bei allen anderen. Vielleicht noch bei der Europawahl, da sind sie auch sehr niedrig. Also lange Rede, kurzer Sinn. Eine KI oder ein Bot oder wer auch immer wird sich nicht die Mühe machen, in die Gemeindevertretersitzung oder in den Ortsbeirat von Wehrheim zu gehen. Die werden das nicht tun. Jetzt kann man sagen, ja, die verhandeln ja eh nur Kleckerbeträge, ob die Parkbank jetzt links oder rechts steht oder wie auch immer. Ja, solche Dinge werden auch behandelt. Aber es geht auch darum, haben wir nach wie vor ein Freibad in Wehrheim? Haben wir eine vergünstigte Familienkarte dafür? Wie sieht es eigentlich aus mit meinem Thema Neubaugebiete und was bedeutet das für die Infrastruktur hier bei uns im Ort? Was passiert, wenn die Kita-Gebühren plötzlich verdoppelt werden und, ne? Also, und warum ist das so? Ne? Und wie liegen wir denn dann eigentlich im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden? Also das sind Fragen, die wird uns keine KI auf absehbare Zeit, kein Bot, kein nichts Automatisiertes, auch kein Social Media ersetzen. Die Gemeinde und natürlich die Städte und Gemeinden geben Pressemitteilungen raus, die politischen Parteien geben Pressemitteilungen raus oder schreiben was auf Social Media. Alles schön und gut, können sie alles machen, aber ich muss wissen, das ist nicht neutral. Das ist nicht objektiv, sondern das ist immer gefärbt. Und das macht es aus meiner Sicht so gefährlich. Und das sehen wir ja in den USA. In diesen sogenannten Nachrichtenwüsten, News Deserts, dass also dort, wo es kein Lokalmedium mehr gibt, das regelmäßig erscheint, steigt die Korruption, steigt die Unzufriedenheit mit der Demokratie und damit die Tendenz zu radikalen Positionen und tatsächlich nehmen auch schwere Straftaten zu im Bereich von zum Beispiel Steuerhinterziehung, im Bereich von Umweltkriminalität und andere Dinge, weil es niemanden gibt, der den Reichen und Mächtigen auf die Finger schaut.
Wenn du das jetzt mal an dem Beispiel, ich meine, du hast es jetzt gerade ja super gut erläutert, was da alles mit dranhängt. Wie schafft man das tatsächlich, die Bevölkerung dafür wieder zu sensibilisieren? Also was sind da auch Bestrebungen, die ihr jetzt habt, auch in Sachen Offenbach Post, da wirklich auch mehr reinzugehen und genau diese Relevanz, von der du eben auch sprichst, mit aufzuzeigen?
Also tatsächlich schaffen wir das aus meiner Sicht erstens mal, indem wir natürlich Tag für Tag irgendwie den bestmöglichen Job machen und das bestmögliche Produkt machen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wir müssen deutlich breiteres Angebotsportfolio haben, vor allem im Digitalen. Also das reicht nicht, eine gedruckte Zeitung anzubieten, ein E-Paper und eine kostenlose News-App, sondern es muss auch vielleicht noch ein Newsletter. Ein Newsletter ist zum Beispiel was, das ist ein schöner Übergang. Das funktioniert auch bei uns in den letzten Monaten und Jahren sehr, sehr gut. Also da haben wir steigende Zahlen. Irgendwann wird es darum gehen, da auch mal ein Preisschild dran zu hängen, aber ein kleines, ne, wo man sagt, hier, pass auf, das ist einfach Arbeit, das kostet uns so und so viel Zeit und da würden wir gerne 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro für haben. Und dann glaube ich sehr an so ein Zwischending aus einem automatischen Newsletter oder aus einer App, die einem für bestimmte Bereiche Nachrichten zur Verfügung stellt. Ne? Also wo ich sagen kann, sagen wir mal, Ich wohne jetzt gerade in Langen, aber ich komme gebürtig aus Neu-Isenburg und ich arbeite in Offenbach. Also hätte ich gerne aus diesen drei Kommunen Informationen und vielleicht hätte ich gerne auch Informationen aus Dreieich nebenan, weil das nicht so weit weg ist und außerdem, weil mein Kind da in die Schule geht oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, also das, und dann habe ich eben nicht mehr die Lokalzeitung, die ja immer ein riesen Gemischtwarenladen ist, ne, wo ich auch, wo ja viele Leute sagen, ja, das, was bei euch im Politikteil oder im Wirtschaftsteil steht, das bräuchte ich jetzt nicht, mich interessiert nur das Lokale oder ich will auch den Sportteil nicht, weil der interessiert mich auch nicht, ich brauche kein Rätsel, ich brauche kein Comic, was auch immer. Kann man alles machen, um Gottes Willen, will ich nicht verurteilen, aber auch der Lokaljournalismus, der muss irgendwie finanziert werden und das ist, ne, dann muss man eben sagen, okay, also ich will bestimmte Pakete und die kosten einfach eine Summe X, die aber viel niedriger ist als das Gesamtabo. Das ist Punkt 2. Und Punkt 3 ist, wir müssen viel, viel, viel mehr raus. Wir müssen raus zu den Leuten, indem wir ihnen einerseits sagen, was wir tun, also eine Transparenz herstellen, andererseits erklären, warum das wichtig ist und sie hoffentlich damit auch erreichen und indem wir Journalismus mal auf eine ganz, ganz andere Art und Weise machen, als wir ihn bislang zu großen Teilen gemacht haben. Als Beispiel nehme ich mal, ich hatte am 30. April die erste Auflage von einem Medizin-Talk in Offenbach, die habe ich selbst moderiert. Worum geht es dabei? Ich habe mit einem Chefarzt der Lungenheilkunde im Sana-Klinikum zusammen das Konzept Medizin-Talk erarbeitet. Er hat ganz viele Kontakte hier im Rhein-Main-Gebiet, in der Ärzteschaft. Ich habe mein journalistisches Gespür für gesellschaftlich relevante Themen mit Medizinbezug und daraus stellen wir jedes Mal ein Podium zusammen. Wir laden Leute ein, also Leserinnen und Leser, aber auch Leute, die keine Abonnenten sind, können kommen. Der Eintritt ist frei, es gibt was zu essen und einen Snack und dann wird 1,5 Stunden diskutiert und es gibt 30 Minuten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und wir sind da, also wir sind nahbar, man kann uns vorher, hinterher, wie auch immer ansprechen und die Spitzenmediziner, die wir zweifelsohne haben, sind auch da und ich muss keinen abstrakten Termin machen bei einer Sekretärin und dann dauert das 6 Monate, bis ich zum Chefarzt vorgelassen werde. Nein, der sitzt dann da und der beantwortet Fragen. Und jetzt in der ersten Folge ging es darum, wie bleibe ich fit bis ins hohe Alter, also was uns alle irgendwie betrifft und was uns über die Krankenkassenbeiträge und die Versicherungskosten auch finanziell betrifft, wenn wir nämlich alle mit 70 irgendwie 12 Krankheiten haben und 17 Medikamente nehmen, dann ist es halt einfach für uns alle teuer. Und wo dann mal so Sachen geklärt werden und das hört sich banal an, aber das sind einfach so Kleinigkeiten im Alltag. Ne? Da war eine Frau, also es ging um das Thema Ernährung, ganz konkretes Beispiel und der Kardiologe hat gesagt, also er rät davon ab, Fruchtsäfte in großen Mengen zu trinken, weil man eben weiß, dass die Fructose in den Fruchtsäften nicht anders wirkt als der normale Industriezucker und das wäre eben schlecht fürs Herz-Kreislauf-System und so weiter. So, und dann meldete sich eine Frau und sagt, ja, aber ich mache mir ja jeden Tag einen Smoothie, den mache ich ja selber, das ist ja viel besser. Und da sagt er, jein, also es ist grundsätzlich gut, dass Sie kein verarbeitetes Produkt nehmen, sondern dass Sie es selbst machen, das ist schon mal gut, aber den Zucker, den haben Sie da trotzdem drin, ne? Und ich empfehle Ihnen, dann entweder machen Sie Ihren Smoothie mit Gemüse, weil das hat viel weniger Zucker, oder essen Sie den Apfel oder die Banane einfach so, weil dann merken Sie viel eher, was Sie zu sich nehmen und wann Sie satt sind. Ja? Und das hört sich jetzt nach einem super banalen Problem an, aber das ist ja auch Journalismus, zu sagen, auch wenn wir es jetzt nicht aufgeschrieben haben in dem Fall, sondern als Veranstaltung, wir haben den Leuten Menschen näher gebracht, die sie so vielleicht nicht kennengelernt haben. Wir haben uns gezeigt, wie wir arbeiten und wie wir recherchieren und wir haben Probleme aus dem Alltag gelöst. Und dann zeigt sich, glaube ich, schon sehr schnell, warum Lokaljournalismus wirksam ist, weil es eben auch keine Infoveranstaltung der Klinik war, die irgendwie im Nachgang noch hofft, dass jemand sich da einweisen lässt und operieren lässt oder sonst irgendwas. Und es war jetzt auch nichts von der Krankenkasse, wo man noch einen Zusatzpunkt kriegt, um 10% Rabatt auf irgendwas zu bekommen, sondern es war einfach ein neutrales Angebot. Und so war auch das Feedback entsprechend positiv.
Mhm. Philipp, wenn ich dem irgendwie zuhöre, was du da jetzt auch sagst, wie wichtig sind da tatsächlich auch Geschichten, die daraus mit entstehen? Also ist es nicht auch eines der Themenpunkte, dass es genau Geschichten braucht, die Identifikation schaffen und dann irgendwie, ich sag immer irgendwie Undock-Möglichkeiten, weil ich finde es irgendwie nochmal wichtiger, als nur Verbindungen lose irgendwie zu schaffen, sondern wirklich, wo man sagt, da schafft man plötzlich was viel tiefer geht, als einfach nur, ich habe da mal irgendwas gehört.
Genau, also das ist das eine. Persönliches Erleben ist, wissen wir, ist viel intensiver, als wenn ich jetzt einfach einen Artikel lese oder so, ne? Klar. Und es geht natürlich auch, und das ist auch zum Beispiel so ein Anspruch, darüber diskutiere ich auch ganz oft mit Lesern, ne? Wir haben mehrere Lokalausgaben. Also das heißt, nicht jeder Leser hat alles aus allen Kommunen bekommen. Das haben wir in Corona zusammengelegt. Damals war einfach nicht genug los, ne? Und man wollte jetzt nicht im Umfang runtergehen. Und wir haben es aber dabei belassen, weil es natürlich aus Vertriebssicht und aus Druckereisicht viel, viel einfacher und effizienter ist. Und jetzt habe ich immer mal wieder mit langjährigen Lesern zu tun, die sagen, ja, ich wohne aber in Egelsbach, was interessiert mich, was in Seligenstadt passiert und umgekehrt. Und dann sage ich immer, ja, natürlich, erstmal kann ich das verstehen, ne? So, das ist so ein bisschen dieses Kirchturmdenken, was passiert bei mir um den Kirchturm? Ja, stimmt. Aber mein Anspruch, unser Anspruch ist schon, pro Ausgabe 3, 4, 5 Geschichten, wie du richtig sagst, zu liefern, bei denen es vielleicht nicht so eine große Rolle spielt, wo sie herkommen. Ne, weil das auch bei mir hätte sein können. Also entweder, wo ich sage, das hätte mir auch passieren können oder das hätte es bei uns im Ort auch geben können, oder weil ich sage, das gibt es bei uns im Ort nicht, aber 2, 3, 4 Orte weiter gibt es das. Und da kann ich ja auch hinfahren. Ob mit dem Auto, mit dem Bus, mit dem Rad, ist ja dann wurscht. Ne? Also die Leute sind ja auch mobil heutzutage. Und das ist dann schon der Anspruch, und das merken wir auch, dass die Leute sehr mobil sind. Also was funktioniert zum Beispiel auch online wahnsinnig gut, ist alles so im Bereich Freizeit und Gastronomie. Ne? Also wo die Leute sagen, hier, ich habe einen Artikel gelesen, da und da hat irgendwie neuer Laden aufgemacht, die machen dieses oder jenes, da gibt es super tolles Essen oder da gibt es, was weiß ich, was ganz Besonderes als Freizeiteinrichtung. Ich meine, das kennen wir ja auch alle. Die halbe Republik fährt in den Europapark nach Rust. Ne? So, also ich meine, ne? Da fährt man halt dann auch schon mal eine halbe Stunde oder eine Stunde oder im Falle von Europapark auch deutlich mehr. Also deshalb glaube ich, dass es darauf ankommt, ne? Und dass man wieder ein einfaches Beispiel aus der Samstagausgabe, besagter Chefarzt aus der Lungenheilkunde hat jetzt erstmals in Hessen einen Workshop abgehalten für Hausärzte. Da geht es um die Lungenkrebsfrüherkennung. Die wird jetzt bezahlt seit 1. April, glaube ich, von der Kasse auch für Leute, die eine Disposition haben, weil sie zum Beispiel rauchen oder sowas. Ne? Er hat den ersten Workshop gemacht, überhaupt in Hessen, in Offenbach. So, und da war ein Arzt aus Mülheim, der hatte so einen Workshop schon vorher gemacht in NRW. Weil er gesagt hat, ich will das unbedingt meinen Patienten zur Verfügung stellen und dafür brauche ich diese Bescheinigung. So. Und ich sag mal so, das ist für uns alle relevant. Egal, ob ich in Mülheim wohne und das zufällig mein Hausarzt ist, dann habe ich es natürlich am allereinfachsten, weil ich einfach hingehe und sage, ich hätte gerne so ein Screening. Aber wenn ich in Neu-Isenburg wohne, kann ich auch sagen, zu meinem Hausarzt, Mensch, haben Sie auch so eine Bescheinigung oder können Sie mich mal überweisen oder wie auch immer. Ne? Und ich sage mal, auch zum Arzt nehmen wir ja durchaus weite Wege im Kauf, wenn wir wissen, dass wir da gut aufgehoben sind.
Ja. Jetzt ist es ja noch mal was Besonderes, tatsächlich in die jüngeren Zielgruppen reinzukommen und mit denen ins Gespräch zu kommen. Und es ist sicherlich auch noch mal was anderes, ob man die auch mit diesen Themen in irgendeiner Form mit erreicht oder nicht. Und ihr habt euch ja entschieden, oder das war ja auch so eine der Schnittmengen, woher wir uns kennen, nämlich mit Medienkompetenz heute, wo ihr auch gesagt habt, ihr geht ganz andere Wege. Warum andere Wege und warum auch solche Wege, Philipp?
Naja gut, also wir sind natürlich einfach ein Player in der Region, ne? Das muss man einfach sagen. Wir haben 300 Arbeitsplätze, ne? Das ist für offenbar auch nicht ganz klein. Wir sind Gewerbesteuerzahler, wir machen da unsere Geschäfte, unsere Anzeigenkunden sind da, also wir sind schon wirklich tief in der Region verwurzelt. So, das ist schon mal Punkt 1, warum es immer Sinn ergibt, auch der Region etwas zurückzugeben, nämlich über so ein Projekt, wo wir ja durchaus auch ein paar eigene Ressourcen reinlegen, ne? Also sowohl personell als auch finanziell. So, der andere Punkt ist, dass wir eben gemerkt haben, dass wir diesen Fehler, der vor etlichen Jahrzehnten gemacht wurde, als man in der Akquise gesagt hat, na ja, der Kuchen wird jetzt nicht mehr größer, aber er wird nur sehr, sehr langsam kleiner und solange das nur finanziell noch passt, ist das alles in Ordnung. Das war halt auch nicht so richtig nachhaltig, wenn man ehrlich ist. Da hat man einfach viel verpasst und wir müssen jetzt irgendwie die Kurve kriegen. Sonst kommen wir irgendwann an einen kritischen Punkt. So, und dann müssen wir aber sagen, mit einer Zeitung, egal ob gedruckt oder im E-Paper, holen wir keinen 15- und auch keinen 20-Jährigen mehr hinterm Ofen hervor. Und ich meine das auch überhaupt nicht böse, ne? Da wird ja häufig so eine Generationenschelte dann betrieben. Jetzt werde ich 35 dieses Jahr, also bin jetzt auch nicht so super weit von denen weg. Und auch in meinem Freundeskreis hat keiner eine Zeitung abonniert, wenn wir ehrlich sind. Also vielleicht mal ein Magazin, aber das war es dann auch schon. man muss einfach sagen, die Welt hat sich durch das Smartphone, durch die sozialen Medien, durch KI und so weiter so weit gewandelt, dass der Nachrichtenkonsum heute ganz, ganz anders funktioniert. So. Nichtsdestotrotz haben ja Menschen, also junge Menschen haben natürlich auch, die sind heute, merke ich, politischer, als wir das damals waren. Die sind sehr politisch. Die interessieren sich auch, weil sie natürlich merken, dass in unserem Land sich Dinge verändert haben, ne? Dass vielleicht das Wohlstandsversprechen, was über Jahrzehnte gegolten hat, mir geht's mal besser als meinen Eltern, nicht mehr so richtig funktioniert, dass wir in eine Klimakrise hineinkommen, die wirklich sehr, sehr ungemütlich werden kann in den nächsten 50 bis 100 Jahren, dass wir einen Krieg wieder auf europäischem Boden haben, der uns betrifft. Wir reden jetzt plötzlich wieder über den Wehrdienst, ne? Also das sind alles Dinge, ich bin der erste Jahrgang, der nicht mehr gemustert wurde, also ich bin gemustert worden, aber nicht mehr eingezogen, so rum, Entschuldigung, und also für meine Generation war das alles überhaupt kein Thema, ne? Und jetzt, deshalb treffen wir da jetzt auf einen sehr politischen Jahrgang, der aber natürlich durch diese exzessive Internetnutzung schon hier und da ein bisschen Unterstützung braucht. Und dafür seid ja auch ihr da, die Lehrer unterstützt. Und dafür ist Maja Sommer da, die sich mit den Schülerinnen und Schülern befasst. Und dafür sind wir da, die sozusagen den inhaltlichen Input liefern, wo wir einfach sagen müssen, also um unsere Demokratie zu erhalten, müssen wir einfach mehrere Dinge voneinander trennen. Es gibt Influencer, die können machen, was sie wollen. Es gibt Firmen, die haben ihren eigenen Profit im Sinne. Es gibt Politikerinnen und Politiker, die erzählen natürlich auch nur das, was sie gerne sagen wollen und nicht unbedingt das, was sie nicht gerne sagen wollen oder wovon dem sie glauben, dass es ihre Wähler gerne hören wollen. Und es gibt Journalisten, die nach einem festgelegten Kodex, nach dem Pressekodex arbeiten und die unabhängige Informationen zur Verfügung stellen. Und zwar egal, ob im Video, als Podcast oder gedruckt oder digital. So, deshalb müssen wir da rein. Ne? Also natürlich ist es für uns ein Anknüpfungspunkt, gleichwohl man ja auch mal sagen muss, ich gehe da nicht mit der Intention rein, zu sagen, ich will jetzt irgendwie einem 15- oder einem 16-Jährigen ein Abo andrehen. Dass der das nicht kaufen wird, ist mir klar. Der hat auch keine 50 Euro im Monat, um sich das zu leisten. Ne? Hatte ich damals auch nicht. Also, sondern es geht darum, die Menschen zu empowern, zu hoffen, dass sie irgendwann auf den Trichter kommen, dass Lokaljournalismus was ist, was sie mitfinanzieren müssen. Also da brauchen wir schon ein paar Leute, die mitmachen. Ne, von alleine funktioniert es auch nicht. Und vielleicht erreichen wir darüber sogar über Umwege die Eltern, die wir nicht mal erreicht haben vor 20, 30 Jahren mit solchen Angeboten und die jetzt im Grunde genommen vielleicht auch das Zeitunglesen irgendwie gar nicht gelernt haben oder verlernt haben oder wie auch immer, die dann sagen, Mensch, ich finde es aber cool, dass die in die Schulen gehen und das machen. Und es ist und dann plötzlich in der Diskussion mit ihren Kindern sehen, okay, Lokaljournalismus hat einen Wert für unsere Demokratie, für unser Allgemeinwohl, allgemein unser Zusammenleben einfach, unser gesellschaftliches. Und ich bin bereit, dafür einen Betrag X im Monat auszugeben, um das in irgendeiner Form zu unterstützen. Mhm. Ne? Also es ist, aber das ist wirklich das Zweite. Das Erste ist wirklich dieser Bildungsauftrag, dieser Region etwas zurückgeben und dann natürlich, wir sind auch ein privates Wirtschaftsunternehmen, am Ende müssen auch wir sehen, dass unterm Strich die Zahlen stimmen.
Ich würde gern da gerade nochmal mit reingehen, weil das ist ja auch was, wir haben am Anfang ja auch schon geguckt oder drüber gesprochen, wie sucht man, also wie schaut man überhaupt nach Informationen auch heute, das hat sich ja kolossal verändert. Jetzt hat sich das ja noch mal mehr verändert. Also wenn wir auch darüber gucken, also zu unserer Zeit hat man irgendwie viel über Google gesucht. Auch da war schon, dass man immer hatte, wie ist das SEO, wie ist das Ranking, dass man da auch gut gefunden wird mit den Beiträgen. Dann hat man eine Zeit lang über Social Media gesucht und suchen auch immer noch sehr viele, auch über TikTok und Co. Und wenn du dann sozusagen noch mal in der anderen Richtung weiter guckst, nämlich mit dem Thema gesucht wird heute auch über KI, dann hat sich das ja noch mal mehr verändert. Und wie wichtig ist es dir tatsächlich, also gerade wenn du auch sagst, am Anfang hast du Hashtag Empathie gesagt, wie wichtig ist es dir eigentlich, da diesen Ball aufzunehmen und auch zu sagen, Leute, wenn ihr euch informiert, es ist wirklich wichtig, die und die Dinge auch mit zu beachten, um dann einfach auch zu unterscheiden zwischen unterschiedlichen Medien und dem, was sozusagen auch draußen geschrieben wird.
Also das hat viele Gründe. Also Punkt 1, ich würde sagen, dass wir, und ich meine, auch das meine ich überhaupt nicht böse, weil soziale Medien sind von Menschen entworfen und gebaut worden, die uns Menschen perfekt abhängig machen können. Also das sind ja, da arbeiten ja nicht nur irgendwelche ITler im dunklen Keller, sondern da sind Psychologen dabei und wie auch immer, die genau wissen, wie funktioniert ein menschliches Gehirn und was muss ich tun, damit der oder diejenige möglichst lange auf dieser App bleibt und wir möglichst viel Geld durch Werbeeinblendungen verdienen. So muss man es ja mal sehen. So. Und ich sehe aber sehr, sehr viele Menschen am Handy. Immer, überall. Morgens, mittags, abends. In der Öffentlichkeit, privat, wie auch immer. Und ich glaube nicht, dass uns das als Gesamtgesellschaft gut tut, sondern, und da sind wir bei Empathie. Eine KI tut so, als wäre sie empathisch. Am Ende nicht, ist es nicht. Sie wird uns auch nie in den Arm nehmen, wenn wir traurig sind. Sie wird uns irgendwelche Worte hinschreiben, von denen sie glaubt, dass das die wahrscheinlichste Antwort darauf ist. Ne? Also das ist ja nicht einfühlsam, das ist Wahrscheinlichkeit. Das muss man ja mal ganz klar so sagen. Deshalb glaube ich, wir brauchen mehr menschliche Begegnung. Auch das ist übrigens was, was wir bei diesen Veranstaltungsformaten verfolgen, ne, wo wir auch Diskussionsformate haben, wo es darum geht, auch mal mit Menschen zusammenzusitzen, die nicht derselben Meinung sind wie man selbst. So, der andere Punkt ist natürlich, dass durch KI natürlich dieses Suchverhalten anders geworden ist, indem man Fragen stellen kann. Alles gut, ich nutze es auch, ne, um Gottes Willen. Und man kann es mit Spracherkennung machen und das ist alles nett. Aber KI erzeugt ja einfach unheimlich viel Content. Und KI greift aber immer auf den Content auch als Datenbank zurück. Deshalb ist meine Vermutung, und die, da gibt es durchaus ja auch einige Techniker, die das sozusagen bestätigen, die sagen, es kann gut sein, dass KI über die Jahre schlechter wird. Warum? Weil einfach die Datenbasis schlechter ist. Ne? Also bis zum Zeitpunkt, bis zur Erfindung der KI oder der Automatisierung, war alles, was im Internet ist, irgendwie von einem Mensch geschrieben. Selbst wenn es Unsinn war, irgendeiner musste sich hinsetzen und musste es aufschreiben. Das ist mit KI weg. Ne? Mit KI kann ich gewaltige Mengen Content, egal ob gut oder schlecht, produzieren. Ne? Also produziere ich auch einen Haufen Müll. So. Und wenn wir dann jetzt noch dazu nehmen, dass KI natürlich auch in der Lage ist, Dinge zu verfälschen. Also wir können den Bildern nicht mehr trauen, die wir sehen. Wir können vielleicht auch den Videos, die wir sehen, nicht mehr trauen. Wir können Podcasts oder Sprachaufnahmen nicht mehr trauen, weil auch die kann ich, jetzt nehmen wir ja gerade dieses Gespräch auf. Wir haben wahrscheinlich schon mehr als genug Material dafür, dass du sowohl mein Gesicht als auch meine Stimme zu irgendwas nutzen könntest, wenn du das machen würdest, was du nicht tust. Aber ich sag nur, das macht es natürlich schwieriger. Und in all diesem Wissen steckt für mich drin, ich muss mich irgendwie um die kümmern, die wirklich da sind, die in echt, in meinem echten Leben eine Rolle spielen und die mich um mich herum sind. Und das ist meine Familie, das sind meine Freunde, das sind meine Arbeitskollegen vielleicht auch und das ist meine Stadt, meine Gemeinde, mein Ort, mein Dorf. Und dazu gehört vielleicht auch die Lokalzeitung, weil da, auch wenn die KI einsetzt, sind es immer noch gelernte Journalisten, die sie einsetzen. Auch wir bei der Offenbar-Post setzen KI ein, aber der Mensch wird immer derjenige sein, der die Abnahme macht und der die Verantwortung trägt. Und natürlich haben wir auch vor dem KI-Zeitalter Fehler gemacht. Ne? Da hat sich ein Kollege vertippt und schon war ein Datum falsch in der Ankündigung oder Name falsch in der Bildunterschrift und sowas. Ist ja nicht so, als ob es das nie gegeben hätte. Im Gegenteil, ich glaube, durch KI werden wir weniger Fehler in der Zeitung haben. Nichtsdestotrotz, das ist ja das, was echt ist, was real ist. Und alles andere ist irgendwo da draußen. Und dann kommt für mich noch ein ganz, ganz entscheidender Faktor dazu, den ich bei mir selbst festgestellt habe und der Grund war, warum ich jetzt soziale Medien außer WhatsApp nur noch beruflich nutze und nicht mehr privat. Niemand von uns hat es je geschafft, bis zum Ende durchzuscrollen. Es geht immer weiter. Es kommt immer das nächste Video, es kommt immer der nächste Post, immer die nächste Story. Immer geht's weiter. Wenn ich eine Zeitung lese, ob gedruckt oder digital, bin ich irgendwann fertig. Und selbst wenn, also, ne, kein Mensch liest eine komplette Zeitung von vorne bis hinten. Aber irgendwann bin ich fertig und dann kann ich sagen, okay, also an diesem Punkt kann ich für den heutigen Tag oder für die heutige Woche, je nachdem, was es für ein Format ist, sagen, auch für den heutigen Monat, wenn es ein Magazin ist, in diesem Feld bin ich jetzt mal auf Stand. Und dann ist es auch gut und dann kann ich mich dem nächsten zuwenden. Wir müssen auch nicht, auch das ist ja sowas, dieses Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen oder die Angst, etwas nicht zu wissen. Wir können nicht alles wissen. Wir müssen auch nicht alles wissen. Und wir müssen auch nicht alles sehen. Wenn es wichtig genug ist, werden wir es schon irgendwie mitkriegen. Ne? Und das ist so der Punkt, wo ich sage, da, glaube ich, hilft ein empathischer Umgang mit der eigenen Umgebung, der unmittelbaren und vielleicht auch eine Lokalzeitung, die ja für viele Menschen, das muss man ja auch mal sagen, durchaus zu dieser Umgebung gehört. Ne? Also ich habe Abonnenten, die haben uns seit 50, 60 Jahren abonniert, die sind jetzt 80 oder 90. Und seit 50 oder 60 Jahren sagen sie, ich lade jeden Morgen die Offenbar Post zum Frühstück ein. Also natürlich komme ich nicht jeden Morgen persönlich zu denen, aber das Produkt, was ich herstelle mit meinen Kolleginnen und Kollegen, kommt zu ihnen an den Tisch und sie vertrauen ihm so sehr, dass es seit 50 Jahren da liegt. Jetzt überlegen wir uns mal, welchem anderen Produkt vertrauen wir denn 50 Jahre? Da fällt mir irgendwie nichts ein. Vielleicht maximal noch das Nutella zum Frühstück. Und selbst das hat die Rezeptur verändert. Die Lokalzeitung hat nicht die Rezeptur verändert, denn das, was dahinter steht, die sieht ein bisschen anders aus und die Sprache hat sich verändert, alles gut und schön. Aber die Rezeptur, das, wie Lokaljournalismus funktioniert, das ist gleich geblieben.
Wenn du jetzt noch einmal kurz auf Medienkompetenz heute guckst, und du warst ja mit mir jetzt auch kürzlich erst in einer Klasse mal drin und hast da auch Fünftklässler mit unterstützt beim Thema Recherche. Also welche Quellen sind glaubwürdig, wie nicht? Was ist da für dich eigentlich so der größte Wert, den junge Menschen da auch verstanden haben sollen? Also wenn die unsere Session da hatten, was ist dir da wichtig?
Naja, mir ist wichtig, also ich finde es eigentlich schön, wenn Kinder unbeschwert in die Welt gehen können, ne? Und wenn Kinder irgendwie keine Angst haben müssen. Mhm. Auf sozialen Medien ist es aber nicht so. Also und in der Nachrichtenwelt auch nicht. Ne? Es gibt einfach immer Leute und genug Leute mit genug Geld, die wollen, dass wir eine bestimmte Meinung haben, die wollen, dass wir in eine bestimmte Richtung denken oder wählen oder was auch immer. Und diese Naivität muss weg, sondern wir müssen uns der Realität stellen. Es ist nicht alles schlecht, aber es ist auch nicht alles gut. Und wir müssen uns einfach sagen, wenn wir mündig sein wollen als Bürger, als Demokraten, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Dann ist es unsere demokratische Pflicht, zu wissen, was los ist und zu wissen, was das bedeutet, damit wir eine fundierte Entscheidung treffen können. Und wenn ich jetzt sehe, wie engagiert diese Fünftklässler dabei waren in dieser Session, wie gut sie ihre Fragen vorbereitet hatten, mit welchen Themen sie sich auch auseinandergesetzt haben, ne, dann ist mir da überhaupt nicht Angst und Bange. Und ich hatte kürzlich zum Tag des Lokaljournalismus hatten wir ja auch so eine Veranstaltung, wo es sozusagen Medienkompetenz in einem Mini-Digicamp sehr komprimiert war. Da waren erstaunlicherweise sehr, sehr viele ältere Personen dabei und wenig jüngere. Das war im ersten Moment so ein bisschen enttäuschend, weil man gedacht hat, ich treffe die junge Zielgruppe gar nicht oder die kommt gar nicht. Ja, mag sicherlich sein, ist ein gesondertes Problem. Was ich viel, viel interessanter fand, war eine Frau, die gesagt hat, wissen Sie, ich muss ja jetzt ein Smartphone haben, weil es gibt gewisse Dinge in meinem Leben, die kann ich nicht mehr ohne erledigen. Oder es ist so umständlich, dass ich das nicht will. Und wenn ich ein Smartphone habe, dann habe ich, und ich habe WhatsApp, weil das gehört auch dazu, weil ich mit meinen Enkeln schreiben oder telefonieren will, dann habe ich automatisch KI auf dem Handy. Und ich habe auch ein soziales Medium auf dem Handy, weil auch WhatsApp eins ist. Und vielleicht habe ich auch ein anderes, weil meine Enkel mich bei Instagram anmelden oder so. Das heißt, auch ich bin mit 70, 80 oder noch älter mit diesem Zeug konfrontiert. Mir hat das aber nie jemand beigebracht. Und ich habe Angst, etwas falsch zu machen und jemandem auf den Leim zu gehen. Und ich möchte, dass ihr mich stark macht. Und das werden wir tun. Also wir sind jetzt gerade in der Konzeption, wie man sozusagen, es hört sich jetzt gemein an, ist aber überhaupt nicht gemein gemacht, ne? Senioren fit für Social Media und KI machen. Ja. Ne? Weil wir einfach sehen, da ist ein Bedarf da. Die Leute wissen, dass sie sich vielleicht sogar schlechter auskennen als ihre Enkel. Haben aber so viel, erstens so viel Erfahrung, um das einschätzen zu können, also um zu wissen, hier bin ich auf einem dünnen Eis unterwegs und haben auch da gibt's auch Ängste, ne, die sie vielleicht gerne abbauen möchten. Und dann würden sie aber auf der anderen Seite auch wieder Dinge finden, die total positiv für den Alltag wären, wo sie sagen, ach Mensch, das ist eine Funktion, die nutzt mir, die hilft mir. Und darum geht's, glaube ich, dass wir uns da gegenseitig an die Hand nehmen, generationenübergreifend, und uns helfen. Ne, dass also wir dem Senior erklären, pass mal auf, du kannst deine Einkaufsliste mit KI machen, bist du schneller fertig und vergisst nichts mehr. Und umgekehrt, der Senior vielleicht auch dem Enkel sagt, pass mal auf, nur weil da irgendein Influencer mit blauen Haaren irgendwas erzählt, muss das noch lange nicht wahr sein.
Genau, aber auch andersrum, glaube ich, wird eben auch ein Schuh draus, nämlich dass die Jungen auch ganz viel weitergeben können, welche Erfahrungen sie gemacht haben, weil auch das
Unbedingt.
ist ein ganz wichtiger Punkt, der immer viel in den Debatten verloren geht. Da gibt es auch viel Wissen inzwischen, da gibt es auch ganz viel
Absolut,
Reflexion
also.
und auch da können, glaube ich, manchmal Enkel die Großeltern und die Eltern auch gut an die Hand nehmen und auch Dinge schon weitergeben, die man ihnen einfach nicht zutraut. Und deswegen finde ich das so cool, wenn wir wieder an den Anfang zurückdenken, wie wichtig Vertrauen und Zutrauen trotz alledem in jeder einzelnen Debatte ist, die wir haben, um dieses Miteinander sozusagen auch wieder stärker zu fordern und zu fördern, oder?
Genau, absolut, ja. Und eben dafür ist eben dieser empathische Umgang miteinander wichtig, ne? Ich verurteile den anderen nicht, weil er Dinge nicht weiß oder vielleicht, weil er auch irgendwo mal reingefallen ist oder irgendwo was geglaubt hat, was nicht gestimmt hat oder vielleicht, wir denken mal an den Enkeltrick, ne? Also wo auch Senioren, das ist für viele Senioren mit Scham behaftet, wenn sie auf solche Trickbetrüger eingefallen sind und viel, viel Geld oder Schmuck oder andere Dinge verloren haben. Und das ist schlimm, um Gottes Willen, ne? Aber lasst uns doch gemeinsam einfach nicht verurteilen, sondern unser Wissen teilen und gucken, wie wir gemeinsam irgendwie als Gesellschaft, als Gemeinschaft stark sind, uns gegen die, die nicht mitmachen wollen, egal ob im Inneren oder im
Ja.
Äußeren, auch resilient werden und zu sagen, pass mal auf, das ist nicht so, wie wir leben wollen, sondern wir wollen in der Welt leben, die offen ist, die empathisch miteinander ist, die ehrlich ist, bei der man Informationen vertrauen kann. Ne, das hört sich jetzt so ein bisschen nach dem irgendwie nach dem Teletubbyland an. Wahrscheinlich werden wir auch da nicht hinkommen, was nicht heißt, dass wir es nicht probieren sollten.
Genau, und eins, was ich vielleicht nochmal mitgeben kann, gerade vor allen Dingen, wenn man kleine Kinder hat und Radio hört. Auch da sind natürlich ganz viele Nachrichten, die irgendwie immer erstmal sehr schrecklich sind. Auch wirklich große Furcht auslösen und ganz viel Einordnung auch von Eltern für Kinder brauchen. Und ich tatsächlich auch eine ganze Zeit lang gar keine Nachrichten angemacht habe im Radio, weil irgendwie permanent Mord und Totschlag im Radio zu hören waren. Und das teilweise aber auch mit in den Zeitungen. Inzwischen, mein Sohn ist 9, fordert das tatsächlich ein, das zu hören im Radio, die Nachrichten, dass ich nicht mehr ausschalte und genauso auch die Zeitung auf dem Tisch durchzublättern und dann auch laut vorzulesen, was da steht. Aber auch da ist es wieder, vielleicht brauchst du auch wieder mehr gute Geschichten, oder Philipp?
Unbedingt. Also das ist ein Ansatz, den wir gerade verfolgen. Da haben wir gerade eine ganz konkrete Ausschreibung gewonnen, auch wo drei Kolleginnen und Kollegen bei einem ganz tollen Programm mitmachen. Das heißt Be Local. Das ist ein Programm vom Bonn-Institut. Das ist eine gemeinnützige Einrichtung, die sich auf die Aus- und Weiterbildung von Journalisten konzentriert und die sehr stark den konstruktiven und dialogorientierten Journalismus in den Vordergrund rückt.
Von Ellen Hinrichs, oder? Ne?
Ellen Hinrichs, genau, ist die Chefin, ganz inspirierende Person aus meiner Sicht, die von so einem ähnlichen Ansatz wie du kommst eigentlich, ne? Die sagt, also wenn ich die Nachrichten anmache, wenn ich die Zeitung lese und so weiter, ist sehr viel Schreckliches drin und das kann einem Angst machen und die auch von einem, von einem empirischen Standpunkt herkommt, die sagt, naja, aufgrund dieser Schreckensnachrichten gibt es mittlerweile Menschen, die sagen, das belastet mich so sehr, dass ich aktiv Nachrichten vermeide. Also ich schalte nicht nur die Nachrichten aus, wenn mein Sohn dabei ist, sondern immer, weil ich das einfach nicht hören will. Und das kann aber nicht die Lösung sein in der Demokratie, sondern wir müssen immer auch sagen, ja, es gibt schreckliche Dinge auf der Welt, aber es gibt A, auch gute. Es gibt B, selbst bei schrecklichen Möglichkeiten, sie zu lösen oder sie besser zu machen. Und es gibt C, und da sind wir beim Dialog. Häufig viel, viel mehr Verständnis, wenn man mit der vermeintlichen Gegenseite ins Gespräch kommt. Und wenn man merkt, Mensch, der ist eigentlich, also jetzt stimme ich zwar politisch nicht mit dem überein, aber ansonsten ist das eigentlich ein feiner Kerl, ne? Und wir können irgendwie zusammen eine Cola trinken und dann ist es auch in Ordnung, ne? Wir müssen uns nicht versteckt hinter dem Deckmantel der Anonymität auf Social Media anpöbeln, ne? So. Sondern wir können uns auch einfach an den Tisch setzen und sagen, wir sind nicht einer Meinung. Aber wir haben unsere Argumente zumindest ausgetauscht und sowas wie ein Verständnis füreinander geweckt. Und da machen jetzt gerade drei Kolleginnen und Kollegen von mir mit und bringen die Erkenntnisse über das ganze Jahr, haben sie ja viele Workshops und bringen die Erkenntnisse in die Redaktion, weil wir da natürlich als Lokalzeitung auch noch viel, viel stärker werden können, ne? Ein Beispiel, wo wir das gemacht haben, war vor das war relativ kurz, nachdem ich nach Offenbach gekommen bin, damals noch als stellvertretender Chefredakteur. Wir haben eine Serie gemacht über die Offenbacher Innenstadt. Wer jetzt Offenbach kennt, die Offenbacher Innenstadt, ich sag mal, da gibt's schönere. Und da war die Lage auch wirtschaftlich schon mal besser. Und trotzdem wollten wir nicht in dieses Lamentieren, in dieses nostalgische Gemecker, was häufig in Offenbach herrscht. Offenbach ist leider eine Stadt, die nicht so ein tolles Image hat, auch bei den eigenen Bewohnern, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil sich Offenbach gerade massiv positiv entwickelt. Und es gibt Leute, die was dagegen tun. Und es gibt Menschen, die im Kleinen versuchen, was besser zu machen. Und es gibt andere Städte, die auch einen Strukturwandel haben. Denken wir mal ans Ruhrgebiet, die es in Teilen schon geschafft haben. Ne? Oder denken wir an Städte, also wo, aus meiner Sicht, wo es sehr, sehr gut funktioniert, ist in Städten in den Niederlanden. Ich bin oft in den Niederlanden im Urlaub. Die haben ganz, ganz tolle Innenstädte mit einem ganz florierenden Einzelhandel, der aber nicht mehr so funktioniert, wie wir gehen alle wie vor 20 Jahren zum Karstadt und kaufen da alles, was wir brauchen. Und wenn es das da nicht gibt, dann gibt es es halt nicht und dann bestellen wir das auch nicht im Internet. Ne? Das ist ja Quatsch. Ne? Also von daher, da haben wir so eine Serie gemacht, da haben wir eine Podiumsdiskussion zugemacht, da haben wir Umfragen zugemacht, waren vor Ort, haben mit Leuten gesprochen und haben dann eben auch Beispiele gezeigt, wie es besser gehen kann und haben dann zum Abschluss, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, aber das ist so ein Listicle geschrieben, 11 Gründe, warum man positiv in die Zukunft der Offenbacher Innenstadt schauen kann. Da kommt natürlich immer einer, der dran rummeckern und sagt, ja Gott, der Spinner, der Träumer, was auch immer, geschenkt. Es gibt Leute, die wollen einfach, wenn sie eine Zitrone kriegen, keine Limo machen, sondern die einfach so aussaugen. Aber es gab auch ganz, ganz viele, die gesagt haben, danke für die Serie. Das ist ein Stück Lokalpatriotismus, das ihr da gemacht habt. Und das ist was, was wirklich meine Perspektive ändern kann.
Ja, also es gibt sie sozusagen und das ist ja auch schön. Und ich würde dir noch gerne eine Abschlussfrage stellen, die vielleicht auch so ein bisschen mit in die Zukunft rausgeht. Nämlich, wenn du mal 2, 3, 4, 5 Jahre weitergehst, was wäre für dich tatsächlich oder was wünschst du dir, wo ihr als Lokalmedium tatsächlich auch steht? Also was ist dir da ganz wichtig, auch erreicht zu haben?
Also mir ist es zum einen wichtig, dass wir weil wir tatsächlich da viel Wert drauf legen, dass wir eine gute Ausbildung haben, dass wir Praktikanten und Volontärinnen und Volontäre gut ausbilden, dass wir sie halten können, auch junge Kolleginnen und Kollegen, dass wir ein motiviertes, engagiertes Team haben, das ich anführen darf. Das ist was ich möchte, aber was natürlich erstmal als Aufgabe auch ein Privileg ist, das zu bekommen, die Möglichkeit dazu zu haben. Das ist das eine. Ich möchte natürlich, dass unsere Verleger, unsere Gesellschafter uns die Möglichkeit geben, auch weiterhin mit demselben Personal und demselben finanziellen Einsatz in der Fläche aktiv zu sein. Das wird schwierig genug. Da sind ja auch wirtschaftliche Dinge hinten dran, an denen wir jetzt gar nicht so viel ändern können als Redaktion, also Stichwort Werbevermarktung zum Beispiel. Das ist das andere und ich wünsche mir, dass wir es geschafft haben oder dass wir auf dem Weg sind, Produkte zu entwickeln, die einfach mehr Leute erreichen. Mehr Leute, die auch bereit sind, für den Lokaljournalismus ein paar Euro, ich rede jetzt nicht vom Vollabo für 52 Euro, sondern wirklich ein paar Euro im Monat in die Hand zu nehmen, zu sagen, hey, das ist ein Wert, den erkenne ich an und dafür bin ich bereit, ein bisschen zu zahlen, auch wenn vielleicht nicht jeder Tag toll ist oder auch wenn mal ein Fehler passiert oder auch wenn ich mich mal über einen Artikel ärgere. Und das wäre so das Ziel, ne? dass wir eigentlich mehr Menschen mit unseren Angeboten erreichen und mehr Menschen klar machen, warum es wichtig ist, dass es uns gibt. Und dass wir uns da natürlich ganz, ganz stark verändern müssen, im Sinne von, was haben wir überhaupt im Angebot, wie arbeiten wir, wie sind wir in der Fläche präsent, wo sieht man uns, wo kann man uns erleben, wie machen wir unsere Arbeit transparent, das ist auch klar, das ist super viel Arbeit, aber aus meiner Sicht ist es die Arbeit, also das ist die Arbeit wert, das lohnt sich.
Sehr cool. Ich bin gespannt, was eintritt und wir bleiben da auch dran und im Gespräch und reden dann auch mal wieder dazu, was sich da verändert hat. Und ich sage vielen Dank für die vielen Einblicke.
Dankeschön, Nina.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst, wenn du dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. vorbei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.